Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Ich werde dem jetzt nicht 14 Tage tatenlos zusehen, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor knapp 3 Wochen in der Sendung Anne Will gesagt und erstmals die Möglichkeit ins Spiel gebracht, das Infektionsschutzgesetz so anzupassen, dass die Corona-Notbremse ohne Abweichungen auch bundesweit gilt. Diese Woche nun hat ihr Kabinett das in die Tat umgesetzt, aber auch in Pandemiezeiten müssen Gesetze immer noch erst von Bundestag und gegebenenfalls von Bundesrat verabschiedet werden, bevor sie wirklich gelten. Also debattierte heute das Parlament erstmals über diese Bundesnotbremse. Und wie sehr der Kanzlerin daran liegt, zeigte sich daran, dass sie persönlich vor dem Plenum für eine schnelle Umsetzung warb. Am Ende einer Woche, in der Intensivmediziner mehrfach Alarm geschlagen haben, es sei 11:55 und um sofortige, härtere Maßnahmen geradezu gefleht haben. Doch ganz so einfach wird es die wohl nicht geben. Vor allem die im Gesetz vorgesehene Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100, die sorgt für Kontroverse. Uli Merkam.
Seit 2 Tagen gilt sie hier in Hagen schon, die nächtliche Ausgangssperre, wie auch in Essen, Remscheid und ab heute in Köln. In anderen Städten in Nordrhein-Westfalen könnte sie bald kommen. In Mainz ist sie hingegen schon nach einem Tag wieder vorbei. Das Verwaltungsgericht erließ dort eine einstweilige Verfügung. Die Ausgangssperre ein strittiges Thema. Das ist auch der Kanzlerin klar, die versucht, Einwände zu entkräften.
Ich höre sehr wohl, wenn manche Aerosolforscher darauf hinweisen, dass man sich im Freien sehr viel weniger ansteckt als in geschlossenen Räumen. Aber bei der Ausgangsbeschränkung geht es ja um etwas anderes. Es geht darum, abendliche Besuchsbewegungen von einem Ort zum anderen, im Übrigen auch unter Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, zu reduzieren.
Dennoch, das Für und Wider der Ausgangsbeschränkung ist der Aufreger im Parlament. Die AfD lehnt Ausgangsbeschränkungen sowie die ganze Gesetzesinitiative ab.
Die vorgeschlagene Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes ist ein alarmierendes Dokument Obrigkeit staatlichen Denkens. Dieser Rückfall in den autoritären Ungeist geht vom Kanzleramt aus und von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin.
Die FDP hält Ausgangsbeschränkungen so wie geplant für nicht verfassungskonform, droht mit einer Klage, sehr zum Missfallen des Unionsfraktionsvorsitzenden.
Herr Kollege Brinkhaus, in dieser Situation verfassungsrechtliche Bedenken anzumahnen, wie wir das tun, das sollten Sie eher schätzen. Denn Sie können kein Interesse daran haben, dass dieses Gesetz am Ende, weil Sie auf keinen Hinweis eingehen, in Karlsruhe scheitert.
Den privaten Bereich zu beschränken, aber die Unternehmen schonen, gehe gar nicht, sagt die Linkspartei.
Zu Kindern und zu Familien sind Sie in der Pandemiebekämpfung hammerhart. Aber in der Wirtschaft, da sind sie wachsweich.
Ja, zum Gesetz, aber vieles zu spät und zu wenig, so die Grünen.
Dass es nicht möglich war, sehr schnell in dieser Woche, von mir aus in 5 Nachtsitzungen, dieses Gesetz zu beschließen, damit es sehr schnell wenigstens das auf den Weg gebracht werden kann, da fehlt mir jedes Verständnis.
Über mögliche Änderungen wird jetzt in den Ausschüssen beraten werden. Am Mittwoch soll die abschließende Debatte im Bundestag und am Donnerstag dann im Bundesrat folgen. Danach könnten, wie hier in Hagen, nächtliche Ausgangssperren bei entsprechend hohen Inzidenzwerten bald bundesweit gelten.
Und in Kiel begrüße ich dazu Wolfgang Kubicki, den Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden der FDP. Guten Abend, Herr Kubicki.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die meisten Infektionen gibt es im Moment im privaten Umfeld. Wenn man jetzt nicht mit der Polizei in die Häuser und in die Wohnungen gehen will, um zu schauen, wer sich da abends noch auf ein Glas Wein trifft, dann gibt es doch eigentlich nur noch das Mittel der Ausgangsbeschränkung, um das einzudämmen, oder?
Ja, zunächst einmal muss man wirklich fragen, können Ausgangsbeschränkungen etwas leisten zur Pandemiebekämpfung? Es gibt nicht nur Gerichtsurteile, sondern mittlerweile auch aus Frankreich sehr umfassende wissenschaftliche Evaluierungen, die darauf hindeuten, dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass, wenn Sie Ausgangsbeschränkungen einführen, das Pandemiegeschehen wächst und nicht abnimmt. Warum ist das so? Weil die Menschen dann in kürzerer Zeit das Gleiche machen und deshalb aufeinanderprallen und Rudelbildung stattfindet. Und die Behauptung, dass jetzt jeder nachts unterwegs ist, um sich gegen die Kontaktbeschränkungen in privaten Räumen zu treffen und dort zu feiern, halte ich auch für maßlos übertrieben. Noch einmal.
Aber in Ländern, die das geschafft haben, Herr Kubicki, die Inzidenzen zu drücken, da gab es Ausgangssperren. Auch der britische Premierminister, der Johnson, hat da gesagt die Woche, der Rückgang der Inzidenz lag nicht an der Impfkampagne, sondern am harten Lockdown inklusive Ausgangssperren.
Das mag alles so sein, aber die französische Regierung, deren wissenschaftlicher Beirat hat gerade festgestellt, wie gesagt, in einer sehr umfassenden Begutachtung, dass aus französischer Sicht eher das Gegenteil der Fall ist. Ausgangssperren jedenfalls keinen wirklich signifikanten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Aber das ist momentan gar nicht mein Problem. Entscheidend ist, dass wir mittlerweile über 6 Millionen Geimpfte haben in Deutschland, die sie mit Ausgangssperren ohnehin nicht mehr belästigen dürfen, weil von ihnen keine Gefahr ausgeht. Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr und dort, wo keine Gefahr besteht, dürfen auch keine Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Das ist ja keine Frage der Gnade von Angela Merkel oder der Bundesregierung, sondern das ist einfach Verfassungslage. In allen Stellungnahmen ist das ausgeführt worden von Rechtswissenschaftlern, übrigens auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Und ich würde schon darum bitten, dass wir die Verfassung auch in Pandemiezeiten beachten und nicht einfach darüber hinweggehen, weil es angeblich einem guten Zweck dient. Wir haben vor
Aber
allen
glauben Sie nicht,
keine,
dass wir in einer Gefahrenlage uns befinden?
Ja, selbstverständlich, aber wir haben kein Regelungsdefizit. Das Infektionsschutzgesetz macht jetzt schon die Möglichkeit auf, dass Länder oder aber auch Kommunen darauf entsprechend reagieren können. Sie haben das Beispiel Hagen angesprochen. Mecklenburg-Vorpommern macht das nächste Woche, Baden-Württemberg auch. Also diese Dramatik, die dahinter steht, als hätten wir jetzt keinen Tag mehr Zeit, ist deshalb falsch, weil, wie gesagt, jede Landesregierung in der Lage ist, das, wenn sie es möchte, heute auch schon umzusetzen. Und
gestern Abend möchte, genau, das ist der
gestern,
Punkt. Offensichtlich
ja, gut, aber
war das
gestern,
zu viel.
Ja, Spielraum. Sehr schön. Gestern Abend hat er, ja, also zu glauben, dass nur die Kanzlerin und die Bundesregierung weiß, was richtig ist, halte ich für überzogen. Das wissen Landesregierungen in gleicher Weise und kommunale Vertreter auch in gleicher Weise. Entscheidend ist doch immer, Herr Scholz hat gestern gesagt, es sei ein Verbrechen, jeden Tag zu warten. Er soll doch mal die Landesregierung benennen, von denen er glaubt, dass sie verbrecherisch handeln würden. Ich kann das nicht sehen. Ich glaube, dass die Landesregierungen sehr verantwortlich damit miteinander umgehen. Und nur weil Angela Merkel erklärt hat, sie wolle jetzt unbedingt die 100er-Inzidenz umsetzen und durchsetzen, ist das keine tragfähige Grundlage, um massiven Grundrechte einzugreifen.
Ja, es ist ja nicht nur die Bundeskanzlerin. Ich hatte am Dienstag einen Klinikdirektor aus Köln hier im Tagesthemeninterview, der sagte, es sei 5 nach 12 und nicht vor 12. Muss in so einer Situation dann nicht erstmal alles getan werden, was möglich ist und die bisherigen, diese auslegbaren Maßnahmen, die die Länder zwar ergreifen könnten, aber offensichtlich eben nicht so angebracht haben, dass es was in der Lage verbessert?
Ja, also die Behauptung, dass eine Ausgangssperre das signifikant verändern würde, die bezweifle ich definitiv. Unabhängig von dieser Frage ist es so, dass wir tatsächlich in einigen Bereichen erhebliche Kapazitätsengpässe haben, aus verschiedenen Gründen. Aber auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat noch einmal erklärt, die Befürchtung einer Triage, die sei weit hergeholt, die bestünde nicht in absehbarer Zeit. Und noch einmal, wir müssen immer schauen, sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, überhaupt sinnvoll? Ich bin vom Bundesgesundheitsministerium vor 2 Tagen darüber informiert worden, dass der Inzidenzwert selbst gar nicht aussagekräftig sei, sondern dass man ganz andere Parameter heranziehen müsse, um das Pandemiegeschehen einschätzen zu können. Wenn das der Fall ist, dann frage ich mich, warum dieser Inzidenzwert, der ja auch von der Anzahl der Testungen abhängt, warum dieser Inzidenzwert, das mit der Maßstab dafür da sein soll, alles zu schließen oder alles zu öffnen. Ich kann mich daran erinnern, dass vor einigen Tagen, als Ostern war, Karl Lauterbach gesagt hat, das sind alles Fake-Zahlen, weil sie nicht relevant seien, denn die Testungen seien nicht ausreichend gewesen. Wenn diese Zahl tatsächlich abhängt von den Testungen, dann in der Tat ist sie keine geeignete Grundlage für Grundrechtsbeeinträchtigung.
Ihre Partei will jetzt eventuell vor das Verfassungsgericht damit gehen, aber Sie wollen auch Vorschläge machen, wie diese Bundesnotbremse verfassungsfest gemacht werden könnte, damit es eben auch nicht daran scheitert. Verraten Sie uns doch mal, welche Kompromisse Ihnen da vorschweben.
Ja, zunächst einmal, dass wir von dem reinen Inzidenzwert weggehen und das machen, was alle Länder übrigens auch machen, sich mit der Frage beschäftigen, wie viele Testungen habe ich in Relation zu den Inzidenzwerten, in welchen Altersgruppen spielen sich die Inzidenzen ab, weil es einen Unterschied macht, ob sie bei der Alterskohorte über 70 sind oder bei der Alterskohorte 20 bis 30. Dann die Frage des Zuwachses der Belegung von Intensivbetten. Wir haben längere Verweildauer bei den Intensivstationen und das bedeutet eben, dass wir schauen müssen, wie viele Leute kommen dazu. Denn die reine Verweildauer, die reine Belegungszahl sagt auch nichts aus. Wenn man das zusammenpackt in einen dynamischen Faktor, das haben wir in Schleswig-Holstein beispielsweise getan, da hat man eine wesentlich bessere Erkenntnismöglichkeit über das Pandemiegeschehen. Und dann ist es dringend notwendig, dass wir denjenigen, die geimpft und genesen sind, wenn sie keine Gefahr mehr darstellen, die Grundrechte sofort wieder gewährleisten und nicht sie darauf verweisen müssen, dass sie auch zu Hause bleiben müssen, weil alle anderen zu Hause bleiben müssen.
Sagt Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Chef der FDP. Vielen Dank nach Kiel.
Bitte, Herr Zimmeroni.
Ja, die Neuerung des Infektionsschutzgesetzes in der Pandemie, dazu hat unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Stuchlik folgende Meinung.
Das neue Infektionsschutzgesetz würde bedeuten, die Regelungen werden einheitlicher und die Regierungen der Bundesländer werden in der Pandemiebekämpfung zum Teil entmachtet. Vollständig richtig so. Über ein Jahr lang haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder Deutschland in einen Flickenteppich an Maßnahmen verwandelt. Hier die Baumärkte auf, dort die Friseure zu. Der eine beschließt nächtliche Ausgangssperren, der andere erklärt sein Bundesland zum Modellgebiet für Öffnungen. Vor unser aller Augen haben 16 Länderchefinnen und Chefs mit der Bundeskanzlerin in zum Teil unwürdigen Gefeilsche über unser aller Gesundheit entschieden. 6 von ihnen standen oder stehen dieses Jahr zur Wahl. 2 weitere wollen Kanzlerkandidat der Union werden. Naiv ist, wer glaubt, die Entscheidungen dort hätten nicht auch mit den jeweiligen Wahlkämpfen zu tun gehabt. Covid-19 gefällt das. Dass Deutschland nicht mehr Corona-Meister ist, hat viel mit dieser Ministerpräsidentenkonferenz zu tun, die übrigens aus gutem Grund kein Verfassungsorgan ist. Wenn ich jetzt aus einigen Bundesländern höre, der Gesetzesentwurf sei ein Tabubruch und man befinde sich auf dem Weg zum Zentralstaat, dann möchte ich doch bitten, die Bundeswehrkräfte sofort zurückzuschicken, welche zu Hunderten die maroden Gesundheitsämter unterstützen, die von vielen Ländern kaputtgespart wurden. Und man möge mir bitte erklären, was daran schlimm sein soll, wenn Schließungen von Schulen oder Kitas nach einheitlichen Kriterien in ganz Deutschland erfolgen. Man kann und soll etwa über die Bundesnotbremse und die Ausgangssperre diskutieren, aber die Grundsatzentscheidung ist richtig. Wenn sich die Pandemie nicht an die Grenzen der Bundesländer hält, sollte es ihre Bekämpfung auch nicht tun. Eine späte Erkenntnis, finde ich.
Die Meinung von Stefan Sturlik. Ob er damals schon geahnt hat, dass es auf eine derartige Konfrontation zulaufen würde? Als Markus Söder Ende September Armin Laschets Biografie Der Machtmenschliche vorstellte, da war sein heutiger Kontrahent ja gar nicht CDU-Chef. Aber vielleicht hat Söder ja bei der Lektüre die eine oder andere Angriffsfläche schon ausgemacht. Und als im Gegenzug Laschet dann im Dezember die Söder-Biografie Der Schattenkanzler präsentierte, da hat er sich offenbar die eine oder andere Seite angemarkert. Damals hatten die beiden jeweils nur Nettes über den anderen zu sagen, aber wie vergiftet Komplimente sein können, das haben die Kanzleraspiranten der Union zuletzt zur Genüge bewiesen. Klein beigegeben hat bis zum Ende der Woche jedenfalls noch immer keiner. Wie das die Union zu beschädigen droht, Kirsten Gierschek.
Es wird viel telefoniert in diesen Tagen. Wer unterstützt Laschet? Wer ist für Söder? Wer kann noch einmal hier Druck machen? Wer noch einmal dort ein Interview geben? Die beiden Parteivorsitzenden schweigen zumindest öffentlich, lassen ihre Unterstützer sprechen. Die CSU will Mitsprache der Unionsfraktion. Söder-Unterstützer aus der CDU wollen abstimmen lassen, sollten Söder und Laschet sich nicht einigen.
Dann wäre es tatsächlich an der Fraktion, eine Entscheidung zu treffen, weil die Fraktion das einzige Gremium ist, in dem beide Parteien durch Fraktionen, dann durch ihre Gruppen auch vertreten sind.
Andere fürchten genau das. Eine Abstimmung in der Fraktion könne die Union spalten. Bundestagspräsident und Unionsgrande Schäuble kritisiert Söder, weil dieser die Empfehlung des CDU-Präsidiums für Laschet nicht respektiere.
Ich bin für Herrn Laschet. Man kann ohne eine starke, vitale CDU in Deutschland erstens schlecht Wahlen gewinnen als CDU-CSU.
Doch genau aus dieser CDU, die doch viel stärker sein sollte als die kleine bayerische Schwester, kommen die Rufe nach dem CSU-Chef immer deutlicher. Saarlands Ministerpräsident Hans, Mitglied des CDU-Präsidiums, setzt sich in einem Zeitungsinterview indirekt für Söder ein. Ich habe den Beschluss des Parteipräsidiums nie so verstanden, dass es nur Armin Laschet werden kann. Es ist völlig klar, dass die Frage, mit welcher Person man die besseren Chancen bei den Wahlen hat, eine zentrale Rolle spielen muss. Der CSU-Kandidat Söder sei beliebter, er ziehe im Kampf ums Kanzleramt mehr Wählerstimmen an. Stelle man Laschet auf, riskiere man das Kanzleramt an die Grünen zu verlieren, so die Logik der Meinungsumfrage und Söder-Fans in der CDU. Die Laschet-Unterstützer halten dagegen.
Ich glaube nicht, dass das einzige Kriterium ist, wie im Moment Umfrageergebnisse, Umfragewerte sind, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wer ist derjenige, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden soll, wer das am besten kann. Und da, glaube ich, spricht vieles für Armin Laschet.
Mit Armin Laschet regieren, aber vorher mit Markus Söder Wahlkampf machen. Das wäre die perfekte Mannschaftsaufstellung, seufzt so mancher hinter den Kulissen. Doch weil das nun mal nicht möglich ist, geht der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur unvermindert weiter.
Mit dem Verreisen ist das derzeit ja so eine Sache und Traumziele bleiben für die meisten zurzeit genau das, ein Traum. Dennoch machen sich manche trotz Corona auf in die Ferne oder besser gerade wegen Corona. Nur peilen sie nicht die gängigsten Urlaubsziele an. Die Destinationen heißen vielmehr Belgrad, Dubai oder Moskau. Um dort den begehrten Peaks zu bekommen, den sie zu Hause wohl erst in ein paar Wochen oder gar Monaten bekämen. Könnte Impftourismus wirklich ein neuer Reisetrend werden? Mirko Seekamp über Impfreisende nach Russland.
Heinz-Gerd Pinkernell möchte sich impfen lassen. Am besten sofort. Der Hamburger Anwalt ist aber erst 50 und damit in Deutschland noch nicht dran. Im Internet hat er ein Angebot entdeckt, das es möglich machen soll. Zweimal Hin- und Rückflug nach Moskau, zwei Impfungen und Hotel für knapp 2000 Euro. Er und seine Partnerin wollen gegen Corona geschützt sein und sehnen sich danach, endlich ihre alten Freiheiten zurückzubekommen.
Sowohl meine Frau als auch ich haben beide einen sehr langen Arbeitstag und relativ anspruchsvolle Jobs. Da war eigentlich das Essen gehen und das in Urlaub fahren ein Ausgleich. So. Und der fällt aktuell komplett weg.
Sie buchen und kurze Zeit später geht's los. Der Flug von Frankfurt nach Moskau. Mit dem Paar in der Reisegruppe sind 61 Menschen dabei und laut Veranstalter 600 weitere fest angemeldet. Für das Paar ist die Impfreise doppelt attraktiv, weil sie sich impfen lassen und gleichzeitig die Familie der Frau besuchen, die aus Russland kommt. Ein Zufall, aber kein Muss.
In Moskau zu sein, das ist schon mal erstmal für uns ein ganz großer Fortschritt. Ja. Und ja, was mit der Impfung anbelangt, das schauen wir mal. Ne? Das wird ja morgen früh auf uns zukommen.
Kaum kamen sie gestern aus dem Flieger raus, wartet schon das russische Fernsehen. Am Abend läuft ihr Beitrag, verbunden mit einem Appell an alle russischen Zuschauer, sich impfen zu lassen, wenn jetzt schon Ausländer kämen, um das russische Sputnik V zu nehmen. Heute Morgen Impfung im Hotel. Das Vakzin kommt per Kurier. Sputnik V gilt als vielversprechender Impfstoff, ist aber in der EU noch nicht zugelassen. Trotzdem, das Paar freut sich.
Ich bin sehr stolz auf mein Volk und dass das in Russland möglich ist, also finde ich ganz toll. Und in Deutschland ist das leider nicht so der Fall. Deswegen bin ich hier.
Kurz bevor es ernst wird, entscheiden sich einige der Reisegruppe doch dagegen. Nach einem Aufklärungsgespräch halten beide ihren Arm aber hin.
Ehrlicherweise, ich habe gar nichts gefühlt. So einen Arzt hätte ich in Deutschland auch mal gerne beim Impfen.
Danach gibt's eine Bescheinigung. Aber ob sie mit einem nicht zugelassenen Impfstoff auf Freiheiten hoffen können, noch unklar. In Deutschland Kritik, obwohl es nicht verboten ist. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach findet Impftourismus unethisch.
Derzeit sind weit über 5 Milliarden Menschen weltweit nicht in der Lage, in diesem Jahr einen Impfstoff überhaupt zu erwarten. Das heißt, der Impfstoff fehlt an allen Ecken und Enden. Wenn wir den Impfstoff jetzt anfangen zu versteigern, dass diejenigen, die weit reisen können und das Geld haben, den Impfstoff bekommen, dann fehlt er dort, wo er am nötigsten ist.
Gemeint ist das weltweite Impfkontingent. In Russland scheint Sputnik V keine Mangelware zu sein. Der Veranstalter weist die Kritik von sich.
Wir sprechen hier von 1800 Impflingen, die wir nach Moskau schicken können, jeden Monat. Da nehmen wir keinem Russen irgendeinen Impfstoff weg. Also den Schuh, dass unser Geschäftsmodell unethisch ist, den ziehen wir uns wirklich nicht an.
Ein paar Freiheiten auf Probe genießt das Paar schon mal in Russland, bevor in Deutschland die Quarantäne wartet und in 3 Wochen die zweite Reise für den vollständigen Impfschutz ansteht.
Zu den Ländern, die lange noch recht gut durch die Pandemie kamen, zählte Indien. Das war bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie viele der fast 1,4 Milliarden Menschen dort oft auf engstem Raum leben. Seit einigen Wochen allerdings ändert sich das Bild. Die Infektionszahlen explodieren förmlich. Vermutlich auch, weil sich auf dem Subkontinent neue Mutationen des Virus verbreiten. 174.000 Menschen sind dort mittlerweile an Corona gestorben. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps und mit dem Impfen kommen sie nicht hinterher, berichtet Oliver Meyer.
Wieder einmal packen Nandlal Beke und seine Familie ihre Sachen. Schon beim Lockdown im vergangenen Jahr mussten das Paar und ihre beiden Kinder Mumbai verlassen. Nun, etwa ein Jahr später, bleibt ihnen erneut nichts anderes übrig. Es sind so viele Probleme. Ich kann nicht arbeiten, also können wir auch nichts zu essen kaufen. Täglich verdiene ich gerade einmal 1 bis 2 Euro. Deshalb müssen wir jetzt zurück in unser Heimatdorf. Der 50-Jährige ist Taxifahrer. Zurzeit aber hat er kaum Kundschaft. Vor allem, weil in Mumbai seit Mittwoch ein 15-tägiger Lockdown gilt. Die Behörden reagieren damit auf exponentiell steigende Corona-Zahlen. Mehr als 200.000 Infektionen pro Tag haben gravierende Folgen für die medizinischen Einrichtungen. Wir sind definitiv überlastet. Wir arbeiten nicht auf voller Kapazität, sondern im Doppelten, was wir eigentlich leisten können. Auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten haben wir verdoppelt. Gleichzeitig finden in Indien noch immer religiöse Feste wie das hinduistische Kumbh Mela statt. Hunderttausende Menschen baden im Ganges, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen, ohne dabei auf Corona-Maßnahmen zu achten. Natürlich haben wir Angst vor Corona, aber Kumbh Mela ist schließlich nur alle 12 Jahre und wir haben dafür extra Urlaub genommen. Von den 1,4 Milliarden Einwohnern sind bisher weniger als 10% geimpft. Bislang werden in Indien 2 Impfstoffe hergestellt. Produktionskapazitäten für weitere Präparate wären vorhanden. Doch die Hersteller geben bisher ihre Lizenzrechte nicht frei. Deshalb ist keine schnelle Lösung in Sicht. Und so ist ein Großteil der Bevölkerung dem immer aggressiver werdenden Virus ohne Schutz ausgeliefert. Viele der neuen Fälle sind Mutationen, die sich schneller ausbreiten und teilweise nicht durch PCR-Tests erkannt werden. Deshalb sind die Zahlen so hoch. Dazu kommt, dass sich die Menschen nicht an die Regeln halten. Leidtragende der Situation sind Nandlal Beke und zehntausende Menschen, die in den großen Städten beschäftigt sind. Sie müssen während des Lockdowns anderswo Arbeit finden. Das Geld ist komplett aufgebraucht. Ich habe noch nicht einmal etwas für die Fahrt nach Hause. Ich hoffe, dass ich im Dorf meiner Eltern zumindest ein paar Rupien verdienen kann. Im letzten Jahr gab es auch dort kaum etwas zu essen. Wie es ihnen dieses Mal ergeht, wissen sie nicht. Die Familie fährt erneut ins Ungewisse.
Zu schnelles Fahren oder falsches Parken, das wird künftig deutlich teurer. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben die Strafen für solche Vergehen verschärft. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
Laut neuem Bußgeldkatalog werden beispielsweise Geschwindigkeitsüberschreitungen von 15 Kilometern pro Stunde innerorts künftig mit 50 Euro geahndet. Das ist doppelt so viel wie bisher. Auch Parkverstöße, die Radfahrer gefährden, werden strenger geahndet. Fahrverbote sind allerdings vom Tisch. Vor einem Jahr hatte es bereits eine Einigung auf noch strengere Regeln gegeben. Diese waren aber aufgrund eines Formfehlers wieder gekippt worden. In mehreren Gruppen des Messenger-Dienstes Telegram werden gefälschte deutsche Impfpässe zum Kauf angeboten. Das zeigen Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz. Die Impfpässe sind mit Stempel, Unterschrift und einem Aufkleber eines Corona-Impfstoffes versehen. Sie erwecken den Anschein, dass der Inhaber des Impfpasses in einem großen Impfzentrum wie etwa Bonn oder Frankfurt am Main geimpft wurde. Die Pässe werden den Recherchen zufolge für etwa 150 Euro über Telegram verkauft. Anderthalb Jahre nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle hat der Untersuchungsausschuss des Landtages seinen Abschlussbericht vorgelegt. Darin werden verschiedene Versäumnisse der Polizei aufgelistet. So vergingen bis zur Festnahme des Täters mehr als 90 Minuten. Auch müsse in solchen Fällen die Betreuung von Betroffenen verbessert werden. Ein Rechtsextremer hat im Oktober 2019 erfolglos versucht, am höchsten jüdischen Feiertag die Synagoge zu stürmen. Daraufhin erschoss er 2 Passanten und verletzte mehrere auf seiner Flucht. In der US-Metropole Indianapolis hat ein Mann auf dem Gelände eines Paketdienstes 8 Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Schütze habe mit einem Sturmgewehr wahllos um sich geschossen, berichten Augenzeugen. Er soll sich danach das Leben genommen haben. Die Hintergründe und die Identität des Täters sind nach Polizeiangaben noch unklar. Mit Hertha BSC muss zum ersten Mal ein komplettes Team der ersten Fußball-Bundesliga für 2 Wochen in Quarantäne. Das hat das zuständige Gesundheitsamt in Berlin angeordnet. Grund sind mehrere Corona-Fälle im Team. Die kommenden drei Partien der Hertha wurden bereits verschoben. Kurz vor Saisonende bangt die abstiegsbedrohte Hertha jetzt um ihre Chance auf den Klassenerhalt, da das Team nach der Quarantäne die verbleibenden 6 Spiele wohl innerhalb kürzester Zeit absolvieren muss. Soweit der Nachrichtenüberblick und damit zurück zu Ingo.
Vielen Dank, Linda. Aus der Not eine Tugend machen, tapfer und kreativ, das müssen auch Orchester und Opernensemble in dieser Pandemie. Aber klar, auf Dauer reichen gestreamte Konzerte vor leeren Sälen nicht mal ansatzweise als Ersatz für echte Live-Erlebnisse. Und darunter werden wir wohl noch eine Weile leiden. Aber dass auch beim Streaming-Erlebnis noch Luft nach oben ist, das beweist die Staatsphilharmonie in Ludwigshafen. Dort sind die Zuschauerinnen und Zuschauer mittendrin statt nur dabei, und zwar ganz bequem vom heimischen Sofa aus. Wie diese virtuelle Realität klingt, Christian Kretschmer.
Mit Brahms beginnt seine Welttournee. Idea heißt der Roboter in der Mitte des Orchesters. Von heute an reist er um die Welt, um Kulturhighlights, wie zum Beispiel Konzerte, per Livestream nach Südkorea zu übertragen. Der Auftakt, ein Gastspiel bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hinter Roboter und Orchester liegen tagelanges Proben. Wir haben diesen unterhaltsamen Roboter zwischen uns, mit allem, was dazugehört. Das ist außergewöhnlich, etwas irritierend, aber auch wunderbar.
Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Es ist natürlich ein Experiment, es ist was völlig Neues für alle. Der Roboter hat schon irgendwie so ein bisschen menschliche Züge für uns angenommen.
Das ist natürlich kein Ersatz für ein Publikum, aber es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit und wir sind ganz dankbar, dass wir das machen dürfen.
Yongseo Park begleitet den Roboter und kümmert sich um die Technik. Die Reise wird von den Entwicklern einer IT-Firma organisiert und vom südkoreanischen Staat gefördert. Die Idee, weil auch die Südkoreaner zurzeit wegen der Pandemie nicht verreisen können, erkundet der Roboter für sie die Welt und schickt das, was er hört und sieht, nach Hause. Durch dieses Projekt können die Koreaner die deutsche Philharmonie erleben, von zu Hause aus. In der derzeitigen Situation wäre das sonst nicht möglich. Deswegen haben wir nach einer alternativen Art zu verreisen gesucht. Möglich macht die der Kopf des Roboters, eine 360-Grad-Kamera und eine 5G-Internetverbindung nach Korea, mehr als 8000 Kilometer entfernt. Wo Musikbegeisterte wie Kevin Wang das Konzert live verfolgen mit Virtual Reality Brille. Ich konnte sogar das Atmen und das Mitsummen des Dirigenten hören. Das war so beeindruckend und so nah. Nach gut einer Stunde erklingen die letzten Töne bei seiner Premiere in Ludwigshafen. Über Polen bis nach Brasilien und Kanada soll Ideas Roboterreise nun weitergehen. Als Mensch kann man da nur neidisch werden.
Und damit klang- und schwungvoll zum Wetter. Und sicherheitshalber füge ich nach gestern noch hinzu, hier ist Ingo, Sven.
Ja, ich sehe es gerade. Mal gucken, ob ich das in 2 Minuten noch weiß. Und ja, liebe Zuschauer, wenn Sie gestern nicht dabei gewesen sind, da ist mir das nämlich mal nicht gelungen. So, jetzt gucken wir aber direkt aufs Wetter. Und das ist der Blick auf die berühmte Isobahnkarte. Denn da passiert was, was durchaus ganz interessant ist. Wir haben nämlich hier ein Tief, das liegt über dem Osten Polens beziehungsweise über Belarus. Und dann sieht man hier die Warmfront. Und das führt dazu, dass jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen aus Nordosten warme Luft zu uns strömt. Eigentlich ein ungewöhnlicher Vorgang. Und der wird aber dafür sorgen, dass dann auch mit den Nachtfrösten mal Schluss ist und dass wir zumindest mal so bei 15, 16, 17 Grad ankommen können. Mit auch dem Vorteil durchaus versehen, dass wir tatsächlich eben dann die Nächte frostfrei erleben. Was eben ein bisschen problematisch ist, ist die Sonnenausbeute. Da sieht man es am Wochenende für viele 0 bis 2 Stunden. Also die Farbe Grau ist doch sehr präsent durch diese Warmfront, die drüber zieht. Gleichzeitig sieht man aber, der Nordwesten und der Norden, der ist es. Das ist die Region, wo es relativ sonnig ist, morgen sogar 8 bis 12 Sonnenscheinstunden. Auch im Süden noch mehr, am Sonntag drängt es die Sonne dann mehr und mehr Richtung Nordschleswig-Holstein zurück. Freude für die Böden gibt es allerdings, weil immer wieder Regen fällt. Auch das ist natürlich eine wichtige Nachricht. Wir gucken auf den Wetterablauf. Sie sehen hier schon sehr schön, das ist diese gebogene Warmfront an den Wolken auf dem Film zu erkennen, wie das Ganze jetzt eben von Ost nach West wandert. Ab und zu fallen ein paar Regentropfen. Das gilt dann morgen zum Abend nochmal hinter der Front, dass weitere eingelagerte Schauer fallen. Schneefallgrenze übrigens in dieser Nacht so bei 300 bis 500 Metern. Frühtemperaturen im Nordosten, die Luft wird wärmer, 2 bis 5 Grad. Ansonsten sind örtlich noch leichte Frosttemperaturen möglich, 1, 2 Grad unter Null. Morgen Nachmittag dann Hessen, Thüringen, Bayern, 5 bis 10 Grad. Alle anderen schaffen schon mal bis zu 13 Grad und die Aussichten zeigen eben dieses Wechselspiel mit weiteren Niederschlägen. Und Ingo, im Norden gibt es die höchsten Temperaturen, 16 bis 18 Grad.
Da freuen wir uns. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Köln. Um 1.20 Uhr meldet sich nochmal die Tagesschau und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.